Herr Felsenheimer oder besser bekannt unter Bela B. Sie sind Schlagzeuger bei Die Ärzte, haben auch Soloprojekte und Sie sind jetzt Autor. Sie haben nämlich ein Buch mit dem Titel Scharno geschrieben und daraus werden Sie bald vorlesen im Atelier in Luxemburg und damit wäre das schon das zweite Mal dieses Jahr, dass Sie hier in Luxemburg sind, nicht?
Richtig, also erstmal war ich mit den Ärzten im Mai da und habe gespielt, auch im Atelier übrigens, Clubshow. Und was super war, und ich freue mich jetzt nochmal alleine, das Atelier, das ausverkaufte Atelier wiederzusehen, von der Bühne runter und die ganze Aufmerksamkeit nur für mich zu haben und nicht teilen zu müssen mit den anderen beiden. Am 24. September übrigens, um gleich mal die Werbung loszuwerden.
Dann kommen wir sofort zum Literarischen. Sie sind ja jetzt Autor und Sie haben einen Roman verfasst, und zwar Ihren ersten. Wie würden Sie den eigentlich beschreiben?
Das ist schwer zu beschreiben. Also es ist ein Sammelsurium an Gestalten und Figuren, die in meinem Kopf irgendwie existiert haben oder also irgendwie schon existiert haben müssen, weil die kamen so, die flossen einfach so aus mir heraus, die gemeinsam an einem bestimmten Tag obskure Dinge erleben in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Ziemlich durchgeknallte Mischung irgendwie so und Reise in dieses verschlafene Nest in Brandenburg.
Ja, also so verschlafen kann es ja nicht sein, wenn vier Nackte einen Supermarkt überfallen und dabei nicht mal Geld klauen. Deshalb habe ich zwei Fragen. Wie sind Sie zu der Geschichte gekommen? Ist sie irgendwie real? Hat sie einen realen Hintergrund? Und warum haben Sie Ihren Dieben so wenig kriminelles Talent zugeschrieben?
Naja, also das macht es natürlich interessant, ne? Aber von Talent will ich gar nicht sprechen, weil die ganze Aktion ist ja doch eher ziemlich blauäugig, um nicht zu sagen ziemlich dämlich. Die gehen ja nackt in den Supermarkt, weil sie einfach in diesem Dorf leben, in dem es nur zwei Supermärkte gibt, in dem die auch reinkaufen gehen und deshalb sicher sind, dass die Belegschaft den Supermarkt sie sonst erkennen würde. Die haben halt keine große Auswahl an Klamotten, um sich zu verkleiden. Beruhen tut diese Geschichte tatsächlich auf einer wahren Begebenheit, von der ich gehört habe, die mir ein Freund mal erzählt hat, von drei Brüdern, die vor einem Dorf in Schleswig-Holstein so betrunken waren, dass sie unbedingt noch Nachschub haben wollten, aber kein Geld mehr. Und dann einfach zu dem Supermarkt, in dem sie schon vorher einkaufen waren, dann reingegangen sind, um den zu überfallen und sich Tüten über den Kopf gestürzt. Aber da sie immer dieselben Sachen anhatten, mussten sie die irgendwie ausziehen und haben deshalb den Überfall nackt gemacht. Und das liegt so lange in meinem Kopf, bis es dann halt sehr ausgeschmückt und quasi so als Motor meines Buches quasi in mein Buch kam.
Sind die Charaktere alle komplett fiktiv? Ich weiß, dass Sie in Spandau aufgewachsen sind, auch einer kleinen Stadt, einer kleinen Ortschaft. Gibt es da einige Charaktere von früher, die Sie ein paar Charakterzüge eingefügt haben in Ihr Buch?
Also Spandau war in West-Berlin, also ist schon Berlin, aber es war eine Stadt in der Stadt, ein Ort. Und wir hatten, als ich groß wurde, eine eigene Zeitung, das Spandauer Volksblatt. Und es gab zwei große Straßen, eine kleinere raus aus Spandau in die Stadt. Das hieß auch immer, man fährt in die Stadt. Insofern stand Spandau halt schon, ist das meine kleine Stadt oder Dorferfahrung. Ich habe Dinge beobachtet in meiner Zeit als Rockstar und so bei Leuten, die ich dann halt irgendwie verarbeiten wollte, was es gibt. Es geht um Eitelkeit, es geht um Ignoranz, es geht um Fantasie, es geht um Vorstellungsvermögen und
Ich habe mich beim Lesen gefragt oder ein bisschen gesucht, ob es Charakterzüge eventuell von Farin und Rott gibt, habe aber keine gefunden. Oder gibt es welche?
Naja, also es gibt so kleine versteckte Hints und Botschaften an Farin und an Rott, also wirklich eine private Sache zwischen uns.
Also soweit zur Inspiration. Die Methodik ist eine andere Frage. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, wie muss man sich Bela B. beim Schreiben vorstellen? Schreiben Sie nächtelang durch oder ist es ein längerer Prozess gewesen?
Es war ein längerer Prozess, ja. Ich habe den Entschluss gefasst oder in Erwägung gezogen, ein Buch zu schreiben. Das ist schon 3 Jahre her. Ich habe dann noch sehr lange mit mir gerungen und eigentlich effektiv dann 2 Jahre geschrieben. In der Zeit habe ich natürlich sehr viele andere Sachen auch gemacht. Ich habe in einem Sechsteiler des österreichischen Fernsehens mitgespielt und ich habe sogar noch in einem Kinofilm mitgespielt. Ich habe Musik aufgenommen und Musik geschrieben und so weiter und so fort und hatte mit den Ärzten auch Sachen zu tun. Und in dieser ganzen Zeit habe ich zwischendurch halt dann geschrieben, wenn Zeit war. Also in Flügen, in Flugzeugen, nachts oder morgens, nachmittags, habe auch verschiedene Methoden ausprobiert, was ist eigentlich der richtige Ort, um zu schreiben, und habe dann schon gemerkt, dass ich irgendwann, dass ich schon irgendwie Fenster brauche, so einen freien Blick nach draußen, das hat mir sehr geholfen. Aber es gab auch Momente, wo ich halt im Dunkeln nachts geschrieben habe, wo ich sehr laut Musik dazu gehört habe. Dann habe ich so Death Metal gezeugt. Das hat manchmal sehr geholfen.
Was ich sehr sympathisch fand, in einer großen deutschen Talkshow haben Sie gemeint, ab und zu erfüllt es Sie doch mit Stolz, sich die Sache nochmal anzulesen. Das ist ja sehr menschlich.
Genau, das ist richtig. Also ich habe wirklich lange gezweifelt, ob ich das überhaupt schaffe, so ein Buch, ne? Und dann fertigzustellen. Und auch dann, es gab mal für 3 Wochen auch so ein Loch, wo mir nichts einfiel. Und dann habe ich in den 3 Wochen nichts anderes gemacht, als das, was ich schon geschrieben hatte, immer wieder zu lesen, bis ich gemerkt habe, dass die Figuren ja schon Eigenleben führten und mich halt quasi weitertrugen, weiterführten auch in der Geschichte. Und seit das Buch draußen ist, war es wirklich, habe ich dann Dunkel noch mal Nachttisch gelegt und habe tatsächlich jeden Tag das Buch mal hochgenommen und einfach mal so einen Absatz gelesen, ein paar Sätze, und gemerkt, dass es mir gefällt. Also immer, also auch jetzt einfach nur ein kurzer Absatz oder so, ich hatte sofort warme Gefühle auf meine Figuren, die ich erfunden habe gegenüber, und das war, ja, super. Das mache ich jetzt nicht mehr so, tatsächlich inzwischen sind das schon ein paar Monate wieder vergangen. Und aber jetzt muss ich sagen, weil ich wahrscheinlich ja auch keine Ahnung, ich will nachher nochmal nehmen und nochmal versuchen, ob es den gleichen Zauber immer noch hat.
Die Leute hat es auf jeden Fall auch verzaubert. Sie waren im März auf der Spiegel-Bestsellerliste Platz 2. Also den Ärger des Verlags blieb ihnen erspart.
Ja gut, also den Druck, dass es einen Druck vom Verlag hat es nicht gegeben. Der Verlag hat war relativ vorsichtig auch mit den Auflagen, den ersten und so, und die haben gesagt, sie wollten das Buch gern rausbringen, das war ihnen ein Bedürfnis. Ich habe über die Jahre mit dem Heine Verlag immer mal wieder zusammengearbeitet, habe ein Hörbuch gemacht bei denen, habe Vorworte geschrieben oder Quotes für Bücher war, habe Lesungen gemacht, aber dass es so abgehen würde, damit hat auch keiner gerechnet. Und so, dass dann wirklich wochenlang in den Top 10 und dann noch Top 20, also ewig, also das ist schon... damit hat keiner so gerechnet, ja.
Gucken wir noch mal kurz in den Roman zurück. Sie haben parallel zum Geschehen ein Manifest verfasst, also ein Text im Text, der Pakt der Glücklichen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist so ein bisschen, also diese Figuren, diese essentiellen, diese 4 Männer, die ich in der Zeit lang sehr als Einheit gesehen habe, auch als so eine Figur, sind so Aussteiger, die sich da bewusst dafür entschieden haben, mal in diesem trostlosen Ort zu leben und da wirklich ein ganz spartanisches Leben führen, indem sie halt nur noch ein paar ihrer Gelüste halt zulassen. Das heißt, sie wollen sich halt besinnungslos trinken, sie wollen viel rauchen und sie wollen viel Filme schauen, ob jegliche Art Film. Und wenn sie mal sexuelle Gelüste haben, dann gucken sie halt einen Pornofilm. Und so haben diese Jungs haben auf ihre eigene Art irgendwie so versucht, das perfekte Glück zu kreieren, dass sie da halt auch leben, in dem Moment, wo wir ihnen begegnen. Und das dazu haben sie ein Manifest geschrieben. Ja,
mit dem grandiosen Ratschlag, am Leben bleiben, bis man stirbt. Das ist sehr gut.
Am Leben bleiben, bis man stirbt, genau. Ja, das sind leider so Dinge, die mir so eingefallen sind. Ich habe auch oft umgeschrieben und immer wieder was hinzugefügt, und hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Ihr Zähl ist sehr mobil. Manchmal hat er den gesamten Überblick. Ab und zu geht er auch ganz nah ran. Wie eine Filmkamera quasi. Dann sind wir auch schon beim Film. Könnten Sie sich vorstellen, dass das Buch verfilmt wird?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, das haben mir viele Leute attestiert. Ich muss sagen, ich bin natürlich Autodidakt. Ich habe zum ersten Mal ein Buch geschrieben. Ich habe Texte geschrieben. Ich habe auch schon mal ein Drehbuch geschrieben. Aber zum ersten Mal einen Roman geschrieben und habe da natürlich sehr viele Regeln auch gebrochen, die ja zu Recht auch durchaus bestehen, aber in meinem Fall halt teilweise missachtet wurden, zum Beispiel diese vielen Protagonisten, die ich habe und so. Aber viele Leute haben ja halt bestätigt, dass ich eine sehr, sagen wir, filmische Ausdrucksweise habe. Also manche Sachen und manche Szenen, die da beschrieben sind, eine sehr filmische Anmutung haben. Und ich, relativ früh, also haben die ersten Leser meines Buches gemeint, ja, das muss irgendwie verfilmt sein, ob ich da schon Pläne hätte. Und ich habe tatsächlich Pläne nicht, aber ich kann es mir vorstellen und es gibt tatsächlich auch Interesse.
Was darf man sich dann in Luxemburg bei Ihrer Lesung erwarten? Werden Sie da auch Grenzen brechen oder wird es eine klassische Lesung?
Eine klassische wird es nicht. Also da sitzt, das ist dann der Autor mit hochgezogenen Augenbrauen und murmelt in seinen Bart. Sowas wird es bei mir natürlich nicht sein. Dafür bin ich viel zu sehr Entertainer. Ne? Wir haben da so ein paar so multimediale Ideen, die wir umsetzen. Ich werde das Publikum einbeziehen und werde halt einfach auch viel erzählen über das Buch, zu dem Buch, zu der Entstehung. Und Fragen sind willkommen.
Was ist denn anstrengender für Sie? Ein Konzert mit viel Schweiß, 3 Stunden die Ärzte oder so eine Lesung, wo Sie sich konzentrieren müssen auf Textpassagen?
Schwer zu sagen. Das mit den Ärzten mache ich so lange, dass ich da immer noch Lampenfieber habe, kurz vorher, aber während der Show dann also tatsächlich sehr selbstsicher bin, auch in allem, was wir tun. Ich habe nur auch schon sehr viele Lesungen gemacht, auch nicht mehr so ganz so neu für mich. Aber meine eigenen Texte zu lesen, da war ich schon sehr aufgeregt vorher. Die Tour war auch sehr schnell. Die war ja wahnsinnig schnell ausverkauft und da war ich schon aufgeregt.
Nee, das glaube ich gerne. Ich habe noch eine Frage. Kann man sich Ihr Buch denn auch signieren lassen?
Auf jeden Fall. Das ist immer vorgesehen, dass ich halt auch bei einer Doppellesung zwischen den beiden Lesungen mir Zeit nehme, halt nicht nur Bücher zu signieren, sondern halt auch, wenn die Leute ihre Kamera vorbereitet haben, auch mit jedem ein Selfie zu machen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Bela W., vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.